Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10 FM, dein Podcast für eine neue linke Politik. Wir sind wieder da und zwar das letzte Mal in 2020 und passend dazu ist der Folgentitel heute Jahresabschluss, Ready or Not. Hier kommt 2021, ich musste kurz überlegen, welches Jahr denn hier folgt. Also wir blicken auf das Jahr 2021, was passiert aktuell, wie wird es sich weiterentwickeln in Deutschland, in Europa, in den USA, auf der Welt, allgemein politisch. Und wir sind hier heute zu dritt, ich bin Franzi, hi, und mit mir sind Tamara, hi Tamara.
Hi, hallo.
Und Steve, hi Steve.
Hallo.
In der Folgenmitte gibt es wieder eine kurze Werbung zum Jacobin-Magazin. Die hier regelmäßig reinhören, kennen das schon. Aber jetzt starten wir erstmal mit den letzten Zügen von 2020 und dem, was uns 2021 unmittelbar erwartet. Corona ist da und bleibt noch eine Weile, oder Steve?
Das sieht eigentlich wirklich so aus. In meiner Heimat Großbritannien sind die Zahlen wirklich sehr erschreckend, aber die steigen überall und es ist sehr schwer, sich vorzustellen, dass nach Weihnachten mit den anhaltenden Wintermonaten, dass sie weiter nach oben gehen. Und ich glaube, da war so diese kleine Verschnaufspause mit Impfstoff kommt. Also gleich ist vorbei und jetzt merken wir plötzlich, nee, das wird gar nicht der Fall sein. Wir wissen es nicht, aber dass es durchaus möglich ist, dass es noch große Engpässe gibt in Krankenhäusern. Vielleicht haben wir noch nicht die Hälfte gesehen von dem, was alles kommt, wenn es noch weiter exponentiell steigt. Und vor allem dann dieses Thema von Impfstoff und der Zugang zum Impfstoff. Und vor allem, dass wir unbedingt private Pharmafirmen ihr Intellectual Property für sich belassen müssen und das nicht teilen wollen weltweit. Also nicht, dass die ganzen Produktivkräfte der Menschheit zur Lösung von diesem Problem eingesetzt werden, aber nur von denjenigen, die daran Rendite erzielen dürfen. Das scheint schon, also man merkt schon den Irrsinn des Kapitalismus dran. Und vor allem dann so viele Länder, die hinten dran stehen müssen. Und Jens Spahn ist stolz, dass wir so viel für uns in Deutschland ergattern. Und ich nehme an, sicherlich Tamara, bei dir in Wien, in Österreich ist es eh nicht so. Es ist plötzlich eine Ellenbogengesellschaft raus und da wollen nur die reichsten Länder irgendwie gucken, dass die Ärmsten schon wieder hinten anstehen.
Ja, ich glaube, es ist erstaunlich, was sozusagen in Ländern, wo man das einfach nicht erwartet hat, alles passiert ist mit dem Gesundheitssystem. Ich meine, in Österreich, wir kommen jetzt an die Grenzen oder kommen oft an die Grenzen der Intensivversorgung. Und das zeigt, wie gefährlich die neoliberalen Einsparungen der letzten Jahrzehnte eigentlich also wirklich sind. In Amerika, man sagt immer, das reichste Land der Welt, wissen wir das sowieso, dass das Gesundheitssystem dort nicht funktioniert. Also, dass die Menschen einfach nicht, auch das Vertrauen leider Gottes nicht zu Ärzten haben oder die Mittel nicht haben, um zum Krankenhaus zu gehen oder Sorge und Angst haben, krank zu werden und dann irgendwo geliefert zu werden, wo sie dann tausende Dollar später zahlen müssen. Und was wir brauchen, Freunde von mir, Ärzte in Gewerkschaften sagen, wir brauchen dringend ein breites staatliches Eingreifen bezüglich der Impfung, um richtig durchgeimpft zu werden. In Amerika derzeit, also wenn wir jetzt einfach diesen Tempo behalten, dass das gerade existiert, würde es 10 Jahre dauern, bevor alle Amerikaner, bevor man die Gesellschaft durchgeimpft hätte. Und wie du sagst, Steve, das ist natürlich mit Pharma verbunden, dass die Patente dieser Firmen Pfizer und BioNTech einfach nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, was ja sie mussten, um die Herstellung des Impfstoffs zu beschleunigen. Also ich glaube, international sieht man die Folgen von solchen Konzernen was da passiert, wenn die Menschen einfach nicht die Mittel oder die Gelegenheit haben, zu ihrem Arzt zu gehen.
Es gab ja in Deutschland, auch in Österreich, generell in Europa lange so eine überhebliche Form des Patriotismus. Man selbst wäre ja mit seiner fantastischen Infrastruktur und seinem Gesundheitssystem und der ganzen tollen Wirtschaft, die man hat und der wunderbaren Politik, mit der man auf die Pandemie reagieren kann, schon irgendwie da durchkommen. Und am Anfang schien sich das ja auch so ein bisschen zu bewahrheiten, dass man tatsächlich politisch vermeintlich ganz gut reagiert hätte, auch wenn da schon irgendwie Millionen Menschen und ihre Schicksale einfach mal übergangen und übersehen wurden. Aber die Zahlen hielten sich erstmal in Grenzen und jetzt muss man einfach sehen, dass geht gerade in Luft auf. Also Deutschland hat, ich glaube, gestern die Zahlen an Toten am Tag pro Million EinwohnerInnen überschritten, die es in den USA gibt. Und wir haben ganz, ganz lange ja noch in die USA geguckt und haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Wir haben diese LKW mit Leichen, die vor Krankenhäusern geparkt wurden, gesehen und haben gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn, was die in den USA machen, was ein Trump da macht. Und jetzt sind unsere Zahlen halt einfach höher und wir schaffen es immer noch nicht, entsprechende Maßnahmen zu beschließen. Leute sollen weiter einfach in ihre Betriebe gehen und arbeiten, außer jetzt mal einen zwischenzeitlichen Lockdown. Und ja, es zeigt sich auch jetzt anhand der Impfstrategie, diese ganze Hässlichkeit erstens der Diskurse, wo alle möglichen Leute jetzt sagen, okay, vielleicht sollte man einfach 80-Jährige nicht mehr impfen, weil die Langzeitfolgen seien bei denen ja sowieso egal, die sollten jetzt einfach wegsterben. Also einmal das, aber auch global, wie praktisch Länder im globalen Norden, allen voran unter anderem Deutschland, irgendwie der ganzen Welt den Impfstoff jetzt wegkaufen, nach dem Motto, wenn wir versorgt werden, dann wird es schon alles gut. Also ich finde, aktuell bricht sich nochmal ganz viel und die ganze Hässlichkeit kommt nochmal mit einem Schwall zum Vorschein. Und nicht zuletzt jetzt in den letzten Tagen diese Meldung, dass Krankenhäuser ihre Pflegekräfte unter Umständen schon im Januar nicht mehr bezahlen können. Also Tamara, was du gerade angemerkt hast mit Einsparungen in der neoliberalen, unter anderem Gesundheitspolitik, das zeigt sich eben jetzt da. Und dann reagiert irgendwie eine CDU-Landesgruppe mit Prämienforderungen für PflegerInnen als Wahlkampfmittel so ungefähr. Aber es ist einfach lächerlich, wenn man überlegt, dass die Leute, die praktisch gerade irgendwie noch die Kapazitäten des Gesundheitssystems hochhalten, dass die jetzt plötzlich nicht mehr bezahlt werden können potenziell, weil man halt leider zu viel gespart hat an der Infrastruktur. Also ja, ich finde, wenn man diese gebündelten Informationen sich einmal so gibt, dann ist es einfach Wahnsinn, diese Überheblichkeit und auch die Aussagen, mit denen man in Deutschland noch im Oktober, November an Corona rangegangen ist und gesagt hat, ja, kein Stress, Leute, Weihnachten und Winter, das wird alles super.
Da merkt man, das ist so dieses Spagat. Auf der einen Seite war Corona hat gezeigt, dass so viele Dinge, wo man dachte, das ist unzumutbar. Also wenn man vor einem Jahr mir gesagt hätte, ja, alle Leute würden mit Mund-Nasen-Schutz rumlaufen und eigentlich sitzt du in Quarantäne mehrere Wochen oder Monate in diesem Jahr, das hätte ich wirklich kaum glauben können, Schulen dicht, Läden dicht. Also es zeigt einerseits eine große Handlungsfähigkeit und vor allem auch eine große soziale Handlungswille, dass so viele Menschen auch gemeinsam für das Gemeinwohl auch agieren wollen. Aber andererseits, wie das jetzt sich durchhalten wird, also ist diese Handlungsfähigkeit wirklich nachhaltig da? Ich habe gerade von meiner Krankenkasse so einen Brief bekommen, dass es gibt so eine wahnsinnige Anhebung der Zusatzbeiträge. Natürlich dank Rot-Grün von damals hat die SPD dafür gesorgt, dass zusätzliche Gesundheitskosten nicht paritätisch geteilt werden, sondern nur zulasten von den Versicherungsnehmern, sagen wir mal, ja, also von den Versicherten gehen. Und dann gleichzeitig kommt diese Mehrwertsteuererhöhung. Also es wird früher oder später darum gehen, wer soll das zahlen? Und im Grunde die Weichen sind schon gestellt. Also du redest von den Pflegekräften, viele davon in öffentlichen Krankenhäusern sind gedeckt von diesem Verdi-Tarifabschluss. Verdi rausgeprallt, 3,1%, wir sind tolle Hengste. Und dann guckst du über einen Zeitraum von, so, es war nicht über einem Jahr, das war nur über so mehr als 2 Jahre dann verteilt. Und es kommt raus, es ist 1,3, es ist die Inflationsrate. Also wir klatschen, 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 klatschen. Wir haben nicht genug Pfleger, die werden nicht genug bezahlt. Und dann kriegen sie genau das gleiche Geld. Wobei, die öffentliche Gehälter, das wäre genau das Instrument, wobei man tatsächlich Geld in die reale Wirtschaft pumpen könnten, um dass die Leute endlich mal sich was leisten wollen und damit also andere Dinge ankurbeln, wo gerade so viele Betriebe, besonders im Kultur oder Gastro oder so, wo so viele Leute kaputt gehen, das wäre das Ding, was den Konsum ankurbeln sollen. Also wir können auch noch drüber reden, ob wir den Konsum ankurbeln wollen, aber mindestens das würde in den Taschen von den Leuten unten kommen. Also was wir wogegen gesehen haben, ist eigentlich die Grenzen der Handlungsfähigkeit bei der klassischen Geldpolitik. Das war immer diese Idee, wir geben die Banken Geld für immer weniger Geld, bis wir jetzt heute so einfach feste Minuszinsen haben. Also Bundesanleihen sind einfach mit minus 0,5%. Das ist der Wahnsinn. Also die Bundesregierung verdient Geld, indem es sich Geld leiht. Also das ist eigentlich ein Geschäftsmodell mittlerweile. Also die klassische Geldpolitik ist weg von nach Keynes. Man gibt diese Geld aus und dann Leute gehen raus und investieren es in die Wirtschaft und die bauen eine Fabrik und beschäftigen viele Leute und das kurbelt die Wirtschaft an. Aber mittlerweile, es gibt's nicht mehr. Es gibt keine Fabrik, die du dir bauen willst, was dann Dinge produzieren kann, was die Menschen wollen. Das Einzige, was die Menschen tun, die kaufen sich Immobilien, deren Preise gehen durch das Dach, obwohl die Immobilien sind die gleichen, als sie zur Hälfte der Preise vor 10 Jahren waren. Also da hat sich nichts geändert. Und da ist tatsächlich die Handlungsfähigkeit vorbei. Und wir kommen jetzt, also wir merken, dass eigentlich wir bräuchten sowas wie eine Kriegswirtschaft. Ja, also eigentlich, wir müssen alle Pharmaunternehmen der Welt dran ansetzen, alle diese Impfstoffe sofort in größten Mengen zu produzieren, weil wir hören schon, es gibt Mutationen von den Viren. Es könnte sein, dass der eine Impfstoff nur für einige Monate oder ein Jahr dauert, dann plötzlich, dann brauchen wir neue, wie eine Grippeimpfung. Wenn das so wäre, es ist unabdingbar, dass wir handeln. Aber nein, das ist Privateigentum. Wo früher Penicillin und Antibiotika, natürlich, das war ein Fortschritt der Wissenschaft für die gesamte Menschheit. Nein, das ist jetzt Privateigentum, soll nur der Rendite dienen. Und diese Grenzen der Handlungsfähigkeit, die so erreicht worden sind, das ist schrecklich. Wir können auch gleich noch von Klima sprechen, wo eigentlich auch eine Kriegswirtschaft notwendig sind. Also wir haben es so lang vertrödelt und nicht agiert. Eigentlich muss man mit massiven Maßnahmen durchgreifen. Nur davor schrecken sie noch zurück. Also vielleicht, also das sind so viele Themen auf einmal, aber diese Frage von Handelsfähigkeit und Politik, was die Politik ist und kann und sollte, da scheint mir, dass diese Kluft, die da geöffnet ist, ist schon sehr groß und vor allem, dass es im kommenden Jahr viel, viel größer werden wird, weil die Wirtschaftskrise, die auf Corona jetzt folgt, wie es aussieht, sind wir noch gar nicht drin. Also wir haben die Börsen, die durch das billige Geld, also du kaufst ein Haus oder du kaufst Aktien, das erhöht die Preise und wir haben Börsenhöchststände überall erreicht, Wall Street, auch beim DAX, glaube ich. Ich verfolge das nicht jeden Tag, komischerweise. Aber wir haben mit diesem billigen Geld alle diese Dinge von reichen Menschen, also die noch viel, viel reicher gemacht, aber das ist eine völlige Entkopplung von der realen Wirtschaft und von immer mehr Menschen, die wirklich am Rande jetzt leben und vor allem leben werden, sobald diese Kürzungen eintreffen und dann das Kapital in den Großkonzernen verlangen, nee, wir zahlen die Zeche nicht, die da unten müssen es zahlen und die dann sind dafür schuld, weil die arm sind. Also das ist das alte Spiel, was man so gut kennt. Und da, ich glaube, dieses kommende Jahr, viel mehr als das Vergangene, wird die Kräfte zeigen, wo die Kräfte tatsächlich sind in unserer Gesellschaft, wer das zahlen muss.
Wir haben hier einen Kommentar, das passt, glaube ich, sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Steve, über die Wirtschaftskrise von Globalisierungsgegnerin. Sie sagt, das katastrophale Management der aktuellen Situation ist doch aber auch Folge dieser seit Jahrzehnten betriebenen Politik der extremen Mitte, oder sehe ich das falsch? Ich wollte nur kurz dazu eine Antwort geben und das versuchen mit Steve zu verknüpfen, was du gesagt hast. Es ist er ist Geograf eigentlich, aber ein Marxist, ein großartiger Denker, David Harvey, hat irgendwas gesagt, was mich damals sehr beeindruckt hat. Er hat gesagt, Neoliberalismus funktioniert seit den 70er Jahren und hat sozusagen funktioniert und war die herrschende Ideologie der Kapitalisten bis 2007 zu der Wirtschaftskrise. Danach hat sie aber nicht aufgehört zu funktionieren. Also ist noch immer das System, aber die Menschen haben aufgehört, daran zu glauben. Und ich glaube, das ist sozusagen das Problem, in dem wir uns befinden. Und das spricht, glaube ich, vieles an, was Steve jetzt erwähnt hat. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen schon bewusst sind, wer die Verursacher unserer Probleme sind, verstehen, dass das nicht weitergeht. Aber die Frage ist, wie wir sozusagen das Problem lösen. Das Problem des falschen Bewusstseins ist sozusagen schon gelöst. Die Menschen verstehen, mit jeder Krise wird es noch klarer und anschaulicher, dass es einfach nicht so weitergeht. Und die Corona-Krise, ich glaube, David Harvey war selber überrascht von eben der Wirtschaft, von dem Zugang der Wirtschaft jetzt auf die Pandemie. von dem Versagen des Staats, des neoliberalen Staats. Und ich meine, dazu kommt, dass einfach unsere Politiker sich dazu verpflichtet fühlen, statt sozusagen Antworten zu geben, uns für Sachen verantwortlich zu machen und oft die Verantwortung auf die Schwächsten und Einzelnen zu verschieben. Pressekonferenzshows werden einfach nur Eigenwerbung und sind nicht richtige Informationsveranstaltungen, was recht bedauerlich ist, zum Beispiel in Österreich, wo der Bundeskanzler, wo weniger wissen, wie jetzt das ausschaut mit dem Verlauf der Verteilung des Impfstoffs. Und das Ergebnis von all dem ist, dass die Gesellschaft natürlich rechter wird. Menschen, die glauben, frei zu sein, weil sie eben im Westen leben oder keine Ahnung, und deshalb protestieren sie, dass sie ihren Mund-Nasen-Schutz nicht tragen wollen. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir irgendwas erleben, dass wir sozusagen das Versagen des Systems jedes Jahr einfach vor Augen haben und dass dadurch aber natürlich das Fehlen des Glaubens es gefährlich macht, weil eben, was soll die Lücke so füllen?
Ich glaube, was schon entscheidend ist, ist, dass vielen Menschen in den letzten Jahren zwar gedämmert ist, dass dieses System so nicht weitergehen kann und dass sie nicht gerecht behandelt werden in diesem System. Aber Corona hat das natürlich nochmal ganz deutlich gemacht und nochmal neu auf die Spitze getrieben. Und ich glaube auch für viele Menschen, die eigentlich jetzt eher nicht links oder auch progressiv denken würden, das vielleicht das erste Mal nochmal so richtig ins Gedächtnis gerufen, weil sie sich vielleicht total an die Finanzkrise erinnert fühlen und denken, eigentlich hätte ich gedacht, wir machen sie jetzt vielleicht besser. So, da hat sich doch gezeigt, das hilft nichts. Also Steve, wenn du so diese Kriegswirtschaft in den Raum wirfst, da sind, glaube ich, ganz viele Leute schnell so, dass sie denken, oh Gott, was es im Prinzip meint, ist einfach, dass wir, wenn wir eine weltweite Pandemie haben, die wahnsinnig gefährlich ist, alles darauf mobilisieren müssen, dass wir diese Pandemie in den Griff kriegen. Und das ist gerade die Lösung Impfstoff. So. Und das, was dem entgegengesetzt wird, ist etwas, was sich dahinter tarnt, keine Ideologie zu sein. Also der Neoliberalismus kann ja eigentlich nur noch bestehen, weil er ständig behauptet, nicht die Ideologie zu sein. Es sei einfach natürlich. Aber was wir diesem gemeinsamen Mobilisieren entgegenstellen, ist wieder der Begriff des Eigentums. Also, dass irgendeine Firma ein Eigentum an einem Rezept für einen Impfstoff haben kann und dementsprechend halt einfach nur sehr langsam dieser Impfstoff produziert werden kann, weil eben nur die mit dem Patent und dem Rezept dieses Rezept auch eben herstellen können. Also so, wir haben da das Leid von Hunderten Millionen Menschen, wir haben eine Krankheit, die potenziell tödlich ist, die wahnsinnig gefährlich ist, wo wir jetzt ein Jahr alles Mögliche dicht gemacht haben, immer wieder. Und auf der anderen Seite haben wir Eigentum und Profit. Und da bricht sich ja auch diese Dysfunktionalität des globalen Gesundheitssystems, dass wir Patente haben und dass im Prinzip Pharmakonzerne in allen möglichen Lagen und Krankheiten nie daran interessiert sein können, letztendlich gute Impfstoffe zu günstigen Preisen herzustellen, weil dann nehmen Sie sich Ihren eigenen Profit, dann schneiden Sie sich den Weg zu unendlichem Profit ja selbst ab. Warum sollten Sie das tun? Also all das bricht nochmal. Und Naomi Klein nennt das ganze Ding ja Katastrophenkapitalismus. Ich glaube, ganz viele Menschen begreifen nochmal in einer ganz neuen Dimension, das, was in dieser Krise aufgefangen wird, ist nicht mein Arbeitsplatz, ist nicht meine Familie und irgendwie die Arbeit, wie sie verteilt wird. Das, was aufgefangen wird, ist auch nicht Zukunftsperspektive in einer Gesellschaft. Das, was aufgefangen wird, ist der Katastrophenkapitalismus und er wächst daran und er wird stärker daran. Und alles, was ich höre von PolitikerInnen, ist gerade, wir müssen das Wachstum ankurbeln. Und es ist ganz offensichtlich, wohin dieses Wachstum geht. Es geht nicht in neue Arbeitsplätze. Es geht nicht irgendwie in eine sozial-ökologische Transformation. Es geht auch nicht in eine Absicherung in Bezug auf die nächste Krise, die ganz sicher kommen wird und sich eigentlich schon anbahnt. Es geht einfach und allein darin, irgendwelche Luftschlösser aus Kapital zu bauen. Und das ist im Zweifel halt an der Börse. Heute gab es die Meldung, der DAX ist um 3,5% gestiegen. Ja, Gratulation, könnten wir jetzt auch mal klatschen. Ist ganz, ganz toll. Und das muss man mal den Leuten entgegenhalten, die gerade ihre Jobs verlieren. Also diese Dimension war für viele Menschen, würde ich sagen, in der Finanzkrise ganz neu. Und ganz viele Menschen haben da Hoffnung in Politik verloren, auch in parlamentarische Politik. Und sie ist jetzt wieder und es wiederholt sich alles genau so. Und tatsächlich, da stimme ich euch beiden zu, stellt sich da die Frage, wer das Vakuum füllt von Hoffnungslosigkeit und wer in dieser Krise Macht aufbaut. Und gerade sind es die Rechten und die Rechten zerfleischen sich. Aber es wäre halt auch eine Chance, als Linke Macht aufzubauen und Weitere kleine Löcher in die Mauern des feststehenden, noch feststehenden, aber langsam bröckelnden Kapitalismus zu hauen.
Dann, wenn ihr auch Ideen habt oder Wünsche habt für 2021 oder Dinge, die ihr kritisieren wollt, dann bitte schreibt sie uns in die Kommentare. Ihr könnt mit dem Hashtag Hub10FM überall verbreiten auf Social Media. Wir freuen uns. Oder bei uns in den Kommentaren auf YouTube, Facebook. Ich glaube, wir sind auf Facebook auch heute. Sogar Twitch. Wir waren letztes Mal auf Twitch. Ich kann das nicht hier gerade von der Sendung her gesehen. Aber sag uns Bescheid. Ja, Franzi, ich glaube, das sind die Dinge, die langsam thematisiert werden, weil es sind einfach die Frage im Grunde des gesunden Menschenverstands. Wir sind in einer Pandemie, die uns alle und unser gemeinsames Gemeinwohl androht. Also wenn man jetzt SimCity oder so Simulationsstrategiespiel oder ja, alle meine Fabriken sollen jetzt Impfstoff produzieren, aber nee, darf nicht, weil Privateigentum, Intellectual Property, also what the fuck, also wir stößen direkt an die Grenzen des jetzigen Systems, oder nee, wir haben jetzt Erderhitzung, die Hälfte meiner Städte in meinen SimCity sind alle jetzt überflutet und Millionen von Menschen müssen auswandern, oder nee, darfst du nicht, weil eigentlich das Recht an Eigentum von den Großkonzernen, die ihre Ölförderung noch weiter betreiben können oder Braunkohle abbauen können. Also wir erleben das jetzt täglich. Und also das ist dann die Frage von dieser Aussicht. Ich würde erstmal ein Schwert für die Planwirtschaft auch. Ich kann jedem, der die Fälschebücher zu Weihnachten geschenkt bekommen hat und auch Englisch liest, The People's Republic of Walmart, wärmstens empfehlen. Das geht eigentlich um Walmart, natürlich in Amerika, ein Riesenhandelsunternehmen, so wie Amazon, also große Supermarktbetreiber. Und es geht natürlich darum, dass innerhalb vom Walmart ist kein Marktwirtschaft. Das ist Planwirtschaft. Es wird minutiös geplant, wie auch innerhalb von Amazon, weil das ist der einzige wirtschaftliche Weg, Dinge zu planen. Und wenn man tatsächlich versucht, innerhalb einer Firma die Marktwirtschaft auszurufen, wie bei Sears Roebuck, das war ein großer so Handelskette, so Einkaufszentren. Ne? Das haben sie versucht, innerhalb von 5 Jahren war das Unternehmen völlig pleite. Das geht gar nicht mit Konkurrenz unter den eigenen Abteilungen. Und das kennen wir eigentlich in den meisten Beziehungen in unserem Leben. Wenn ich sage, kannst du mir kann ich das Salz geben oder so? Ja klar, du sagst nicht, ja was kriege ich dafür? Das ist, eigentlich ist die Kooperation das oberste Gebot, oder auch bei der Arbeit. Gibst du mir den Hammer? Ja, klar. Also das ist kein, ja, was kriege ich dafür? Ist nicht der Weg nach vorne. Und unser Planet wird gerade bedroht. Wird nicht demnächst nicht bewohnbar in weiten Teilen für sehr viele Menschen. Nicht, ja, was kriege ich dafür? Das ist momentan dieses System von Anreize und Begrenzungen, die wir uns angeschafft haben. Es stößt mittlerweile an ihren Grenzen. Es war immer so die Mode vom Spätkapitalismus zu sprechen. Das ist mittlerweile sehr veraltet, vom Spätkapitalismus zu sprechen. Aber es fühlt sich mittlerweile wirklich so an. Und vor allem, wenn jetzt mit einer neuen Wirtschaftskrise, wenn plötzlich dieses gepumpte Geld, was die Wirtschaft noch ankurbeln soll und nicht ankurbelt, sondern nur die Reichsten reicher macht, wenn das zurückbezahlt werden soll, dann werden die Ärmsten wie bisher immer zur Kasse gebeten werden, ja, wir müssen unsere Schulden zurückzahlen, deshalb müssen wir die Gesundheitsversorgung, müssen wir die Bildung zurückkürzen oder so, ja, müssen Leute noch mehr sich auf Engpässe einstellen. Also die ganze Line, die kennen wir schon. Dann glaube ich, ist tatsächlich Großes, also vieles möglich. Also im englischsprachigen Raum, man redet vom Accelerationism. Das heißt irgendwie, man glaubt, es muss nur wirklich beschissen werden, damit endlich mal die Leute auf die Straße gehen und die Revolution machen. Ich habe große Angst davor. Das möchte man eigentlich, also man möchte hoffen, dass man die Dinge von sich aus so verbessern kann. Aber das sieht wirklich so aus, als ob wir demnächst sehen werden, ob das so ist. Und es gibt momentan so 2 Wege. Die eine ist, es gibt weniger Ressourcen, also bloß von den Ärmsten wegnehmen, damit ich meinen Anteil bekomme. Da wird Rassismus, es ist nicht nur eine schlechte moralische Einstellung von Einzelnen, sondern das ist strukturell. Ne? Für viele Leute, die sehen das als ihr Schutzschild, wenn die sonst nicht viel zu bieten haben, um sich zu behaupten im freien Markt, den wir untersetzt werden, dann Rassismus mindestens okay, die werden draußen behalten, was mir doch egal, wenn die jetzt verbrennen in der Wüste oder ihre Insel versinken. Ich will meinen Anteil hier. Vielleicht demnächst kommt es mit den Niederländern, wenn die Niederländer überflutet sind. Aber man im Grunde die Opfer sozusagen dafür die Schuld zu geben. Oder ist es eine kollektive, gemeinsame, solidarische Aufmerksamkeit gegen die da oben? Weil das Geld ist nachweisbar mittlerweile so obszön angehäuft ganz oben, dass wir nicht mehr vernünftig mit unserem SimCity umgehen können. Sagen, so ein Mensch hat 200 Milliarden Dollar. Also sorry, Jeff, das nutzt dir nichts. Also wirklich, das nutzt dir wirklich gar nichts. Du kannst Raumschiffe brauen oder sowas, aber das brauchen wir. Und tut mir leid, Eigentum, aber dieses Eigentum, wenn das Gesetz ist, dass du das noch weiter anhaufen kannst und in jeder Sekunde, die du atmest, dann schießen noch mehrere Millionen in deine Tasche. Dann irgendwann mal ist die Grenze jetzt erreicht. Und es scheint mir, dass wir auf jeden Fall, dass die Absurditäten so krass geworden sind und so krass werden, dass das kommende Jahr diese wirklich entblößen werden. Und die Frage, die wir worauf wir eingehen sollen jetzt, ist, was ist die politische Antwort drauf? Wir haben in Deutschland Bundestagswahl. oder auch weltweit. Also wir haben in Amerika viel Hoffnung noch. Aber was können wir entgegensetzen?
Vielleicht passt auch dazu noch ein Kommentar von unserem Zuschauer Jonas Liebhaben. Er hat gesagt, warum gibt es keine radikale linke Bewegung, die all diese Themen aufnimmt, verstehbare Analysen und radikale Kritik am System übt? Das gibt es heute, wenn nur im Klimakontext. Ich weiß nicht, ob ich ganz der Meinung bin. Also ich glaube, es gibt sehr viele Theorien, fast zu viele Theorien in einer linken Bewegung und weniger Handlungen, vor allem jetzt, wo wir alle zu Hause eingesperrt sind. Aber ich wollte nur kurz, ganz kurz anmerken, Slavoj Žižek, der slowenische Philosoph, hat während der Pandemie 2 Bücher geschrieben. Ich habe weder das eine noch das andere gelesen, aber ich habe sehr viele Interviews von ihm gelesen. Und vor allem jetzt nach dem zweiten Buch. Und er spricht von einem Mut der Hoffnungslosigkeit. Also er bezeichnet sich als ein optimistischer Pessimist und spricht viel davon in diesen Interviews von einer Normalität, die eben jetzt verändert wird durch Lockdowns, durch die ganzen Maßnahmen, die getroffen werden vom Staat. Sie zeigen ja auch, meint er, was der Staat eigentlich alles machen könnte oder inwiefern es eingreifen könnte, um Sachen zu verwirklichen. Und ich glaube, also er zumindest sieht darin eine Hoffnung, eine Änderung oder glaubt, dass die Menschen auch auf diesem Wege zu einer Hoffnung der Änderung gebracht werden. Er sieht sogar die Rechten, die demonstrieren gegen Mund-Nasen-Schutz als Hoffnung, weil er meint, das sind vielleicht Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben sich überhaupt Gedanken gemacht haben, was sie sind, Mensch oder Tier, weil sie halt so oft ihren Mund-Nasen-Schutz mit Maulkörben vergleichen. Ich meine, wie gesagt, ich bin nicht ganz der Meinung, dass das jetzt, jetzt so viele Möglichkeiten sich während der Pandemie präsentieren, aber ich sehe auch, was er meint, dass in dem Moment der Veränderung müssen wir sozusagen auch eingreifen. Und er gibt eine systemische Kritik von verschiedensten gesellschaftlichen Phänomenen, von Medien zu Wirtschaft und versucht eine linke und positive, also pessimistisch-optimistische Antwort darauf zu geben. Nur um einen linken Theoretiker zu nennen.
Ich glaube auf den Punkt, was macht eine Linke damit und auch Bewegungen, was machen Bewegungen damit und wie sieht das im nächsten Jahr aus? Da lohnt es sich später auch nochmal ausführlicher zu kommen. Wenn wir Richtung Bundestagswahl und auch anderen irgendwie politischen, erstens Wahlen, aber sonst auch Veränderungen schauen, dann finde ich, wirkt es heute immer noch so, als würden wir großartig darum ringen, was denn eigentlich passieren muss. Und an der Stelle, das ist ja so wahnsinnig absurd. Wir haben auf alle Krisen Antworten. Es ist im Prinzip sehr, sehr simpel, die zu lösen. Wir wissen, was wir beim Klima machen müssen. Wir müssen halt aus den fossilen Energien raus und wir müssen irgendwie die Macht großer fossiler Konzerne zerschlagen und letztendlich einfach so radikal Strukturen unseres Wirtschaftens umstellen und wegkommen von der ständigen Aneignung von Natur und von menschlicher, unbezahlter oder schlecht bezahlter Arbeit. Wir wissen bei der Pandemie, wir müssen eigentlich auf internationale Kooperation setzen und alle Ressourcen in die Lösung einer Krise tun. Aber wir wissen in der Theorie, wie wir diese Krise lösen können. Wir wissen auch bei sozialer Ungerechtigkeit und bei so Vermögensungleichheit, Jeff Bezos wurde gerade schon genannt, wie das geht, dass wir das begrenzen, nämlich mit Steuergerechtigkeit, nämlich mit Vermögensobergrenzen oder Ähnlichem. Da haben wir in der letzten Folge ganz, ganz viel drüber gesprochen, was da Möglichkeiten wären. Also das, was muss sich verändern, ist nicht mehr die Frage, die im Raum steht. Die Frage ist, wie. Und die Bundestagswahl, muss ich ehrlich sagen, gibt mir nur sehr wenig Hoffnung, dass sich da großartig was ändert. Also so die letzten Prognosen sehen die CDU bei sagenhaften 35,8%. Menschen fallen irgendwie weiter zurück auf diesen Konservatismus. Rot-Rot-Grün wird zwar von SPD, Linken und Grünen immer noch so propagiert, aber eher auch so halbherzig verschmitzt, fast kokettierend. Also die Chancen darauf, dass diese Veränderung wählbar ist, sind relativ gering. Da müssen wir gar nicht erst darüber sprechen, dass irgendwie nationale Demokratien versus globale Probleme in einer globalisierenden Wirtschaft ein schwieriges Verhältnis ist. Da müssen wir auch gar nicht erst darüber sprechen, dass irgendwie Parlamente natürlich auch Akkumulation von Macht sind und Institutionen, die in sich nicht mehr zeitgemäß sind vielleicht, aktuell auf jeden Fall nicht funktionieren und wo nicht die Interessen der Mehrheit, der vielen vertreten werden. So, das sind alles Punkte, die da noch außen vor bleiben können, die aber dann auch mal dazukommen. Es ist also Bundestagswahl. Wir haben irgendwie eine CDU, die sich um einen Parteivorsitz streitet, wo einer schlimmer als der andere ist. Über Kanzlerkandidaten brauchen wir gar kein Wort verlieren. Wir haben eine SPD, mit Olaf Scholz, da ist er wieder mal in einer Folge, in den Wahlkampf geht. Wir haben die Grünen, die ja auf Kuschelkurs mit der CDU gehen. Also es sieht nicht wahnsinnig gut aus in der Zukunft. Und es spricht nicht wahnsinnig viel dafür, dass sich im nächsten Jahr die Veränderung, die wir brauchen, wählbar machen lässt.
Na gut, die Veränderung, die wir wollen, wählbar machen. Also wir können immer noch linke Medien, dafür krasse Werbung. Jacobin sollte lesen. Das sind wirklich die besten, der zitierteste Meinung, glaube ich, aus dem linken Spektrum. Jetzt nicht nur auf Englisch erhältlich, sondern eine eigene deutschsprachige Edition. Alles eigentlich auf viele eigene Artikel. Super empfehlenswert. Unsere liebe Ines ist da die Chefredakteurin. Und wenn ihr über uns dann ein Abo abschießt, dann gibt es Prozente, also ich glaube 10% Rabatt. Also Jahresabo ist wirklich nicht teuer, kann sich sehr lohnen. Also halb10.fm/Jacobin. Und dann kommen wir zurück dann zur Bundestagswahl. Also ich meine, also andere Podcasts haben vielleicht die Zukunft nur vorhergesagt. Es geht aber darum, sie zu verändern. Ich glaube, der beste Ausgang, weil plötzlich, dass die Linke sich wiederfindet, dass es nicht nur sich wie ein Soziologie-Seminar oder so altbackene so Traditionsritualien ausübt, dass plötzlich mit zwei neuen Vorsitzenden, dass sie irgendwie neue Kraft und dass man vielleicht sowas wie eine Wählermobilisierung erlebt, wie man auch bei AOC und Sanders oder bei Corbyn gesehen hat im Ausland. Ich weiß nicht, das wäre nicht erkennbar bisher, aber die Neuvorsitzenden sind sie noch nicht gewählt.
Das ist sehr nett gesagt, Steve.
Ja, aber ich glaube kaum, man sieht auch überall, dass wenn die Krise kommt, Deutschland, ich meine, ich habe es öfters gesagt, da hat so diese Speckgürtel von Exportüberschüsse, was Deutschland wirklich geschützt hat über den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber das deutsche Jahrhundert kommt jetzt zu Ende. Also die alte Industrie, mit der Deutschland sehr, sehr viel Geld gewonnen hat, also Auto, aber auch Pharma, also Bayer, BASF, Deutsche Bank ist kaputt, Lufthansa ist kaputt. Also man sieht, also und jetzt, wenn Handelskriege kommen, da könnte auch viel vom deutschen Mittelstand plötzlich sehr viel Problem haben. Also eine exportwirtschaftsgeführte Volkswirtschaft ist einfach verwundbar. Die Ironie, dass Merkel, die überhaupt nichts gewonnen hat, man wird dann auf sie zurückblicken, ach, das waren die goldenen Jahre, was war das für eine wunderbare Kanzlerin, weil die eigentlich überhaupt nichts da vorgenommen hat, um Deutschland zukunftssicher zu machen. Aber ich glaube, die Bundesregierung wird versuchen, bis zur Wahl eine totale wirtschaftliche Flaute zu vermeiden, aus reinem Eigeninteresse von CDU und SPD. Ich würde nicht auf Deutschland wetten, auf längere Sicht. Jedes Land hat seine 100 Jahre in der Sonne und Deutschlands 100 Jahre waren teilweise sehr dunkel, aber Deutschlands 100 Jahre neigen zu Ende mittlerweile. Also es wird noch lange dauern, bevor man es merkt. Aber die Krise, die vielleicht fortgeschrittener ist in USA und Großbritannien, wird auch hier kommen. Und dann wird man auch sehen, dass vielleicht die bisherigen Parteien, die früher stark waren, werden nicht mehr so stark sein. Erstmal sieht es so aus, als ob die Grünen die Nutznießer davon sind. Ich glaube aber für so viele Menschen, die darauf Hoffnung setzen, dass tatsächlich was geändert werden soll, wird man, die werden leider, wie es so aussieht, eher feststellen müssen, dass egal wen man wählt, der Stillstand gewinnt. Das sieht wirklich so aus bei einer grünen Führung, die mit der CDU paktieren will. Und so ein anderes Thema, glaube ich, jetzt für das kommende Jahr ist eigentlich, wie schlecht die vertreterische Demokratie, also repräsentative Demokratie, überhaupt reagieren kann. Ich bin keineswegs ein Antidemokrat. Ich wünsche mir viel mehr Demokratie. Aber wo alle Leute sich einig sind, ja, also eigentlich die Ungleichheit, das muss bekämpft werden. Oder eigentlich ist es selbstverständlich, dass die Klimakrise gestoppt werden muss. Aber wenn man dann diese Hierarchien vor der Wahl setzt, die dann von den vielen krassen gesellschaftlichen Kräften zugunsten von Kapital, die es gibt, ob es Medien, also die ganzen Organisationen, Institutionen und vor allem wirtschaftlichen Konzernen, die es gibt, die dann eine andere Politik wollen. Man merkt in einer Demokratie, dass am Ende nichts durchkommt, von dem man was tatsächlich braucht. Es ist immer nur ein Kompromiss mit diesen Kräften vom Kapital. Und da sehen wir schon eigentlich, also der größte politische Akteur des letzten zwei Jahren waren wahrscheinlich Fridays for Future. Also die haben wahrscheinlich am meisten den politischen Diskurs geändert. Man sieht plötzlich Black Lives Matter, da überall, wo diese Krise immer mehr manifestiert. Also es, davor waren auch Gilets Jaunes. Es wäre fast überraschend, wenn im kommenden Jahr keine neue Krise kommen würde. Wie auch so Finanzkrise hat man eigentlich damals nicht erwartet von Subprime Mortgages, denn man hatte eigentlich dachte, ach, die Chinesen haben zu viel amerikanische Staatsanleihen. Also immer wieder kommen diese Krisen raus. Jetzt kommt die neue Wirtschaftskrise. Die Frage ist vielleicht dann jenseits von den Wahlen, was passiert mit der Straße? Weil die Straße hat sich so gestärkt in den letzten Jahren, besonders mit den Klimastreiks. Aber auch Black Lives Matter jetzt in den letzten 6 Monaten, ein bisschen mehr. Also was passiert mit der Straße, wenn wir alle aus Lockdown kommen, wenn die Leute einfach nur so raus und Party machen wollen, wenn sie politisch aktiv, ich glaube eigentlich schon. Und ich glaube, das ist vor allem unsere Verantwortung, politisch aktiv zu werden. Es geht nicht nur darum, die Zukunft zu prognostizieren, sondern auch sie zu machen. Und wir kriegen die Veränderungen nicht nur durch Wahlen. Und auch wenn wir eine gute Regierung bekommen, was ich sehr wünsche, wir behalten sie nur ehrlich in unserem Interesse, wenn wir tatsächlich diesen Druck noch weiter ausüben. Aber wenn ich mit jungen Leuten spreche, ich sehe nicht, dass der Wunsch nach Veränderung besonders zu Themen wie Klima oder Rassismus weggegangen, im Gegensatz. Nur man erlebt das ist vielleicht ein neues politisches Sujet oder eine Gruppe, wie man es nennen will. Also die wollen Regeln, die wollen Wissenschaft. Also okay, dann bloß keine Klimastreiks. Also das ist während der Pandemie oder nur distanziert. Also weil eben die glauben daran, ja, eine Pandemie zu finden zu wollen. Also dieses Rebellentum ist nicht da. Na, und sie sind eher so, sag ich mal, nicht regelkonform, aber die wollen einfach vernünftig handeln. Also die Zeit für die großen romantischen Gesten um Bademeinhof oder so, was man damals sah, als die Linke frustriert wurde, Ende der 60er, die Hälfte wurden dann Hippies und Yogis und die andere Hälfte waren Terroristen. Oder ich meine, jetzt ganz krass dargestellt, aber das waren im Grunde die Alternativen. Und jetzt haben wir die Zeit dafür nicht, so kindisch zu handeln. Und da die Frage, was jetzt rauskommt, da bin ich wirklich gespannt drauf.
Um schnell auf Black Lives Matter einzugehen, Soziologen sagen, es gab in den letzten, also bei sozialen Bewegungen in den letzten Jahrzehnten keine so große und breite Partizipation auf allen Ebenen der Gesellschaft wie bei Black Lives Matter. Also die sind überrascht, erstens, wie viele Menschen auf die Straßen demonstrieren gegangen sind und zweitens, aus welchen verschiedensten Schichten. Und das heißt jetzt nicht nur Hautfarbe oder Kultur, sondern auch Klasse. Und weil es wird oft, glaube ich, so pauschal gesagt, dass Black Lives Matter so ein bisschen so zur mittleren Klasse gehört, so gute Bürger, so Bildungsbürger, die die empört sind über Rassismus und das rassistische Erbe in Amerika. Und es mag vielleicht stimmen, dass diese Stimmen am lautesten sind in sozialen Medien, aber ich glaube, sehr viele Menschen in Amerika, die jetzt demonstrieren gegangen sind, sind eben, also verstehen sozusagen genau, was Polizeigewalt bedeutet, was wie inwiefern Polizeigewalt mit Staatsautorität zusammenhängt, inwiefern das alles mit dem Heer, also mit dem Militär zusammenhängt. Also diese Sachen sind sozusagen nicht vorbewusst oder unbewusst, sie werden auch direkt formuliert von Menschen auf den Straßen und von Menschen aller Schichten und aller Klassen und aller Hautfarben. Und ich habe, ich komme aus dem Mittleren Westen, ich habe in Chicago gelebt, in the South Side, wo Mr. Barack Obama angefangen hat, seine politische Karriere eben mit schwarzen Aktivistengruppen. Und ich meine, ich kann selber sagen, dass ich überrascht war, was da alles passiert ist während einer Pandemie 2020, in dem Jahr, wo ich halt das die meiste Zeit in Europa verbracht habe, leider. Und leider sehe ich im Moment diese Bewegung ein bisschen, es wird ein bisschen von Politkarrieren oder von der Demokratischen Partei zurückgedrängt. Also es wird jetzt, es ist ja Winter, die Menschen sind ärmer, sie können ihre Wohnungen nicht heizen, sie können nicht auf die Straßen gehen, wie jetzt im Sommer, das sind so alle Gründe. Andererseits natürlich direkt nach der Wahl, nach dem Wahlkampf 2020 und nachdem Biden gewonnen hat, hat er gleich gesagt, Defund the Police hat uns so und so viele Wahlmänner gekostet. Also da sehe ich sozusagen eine Spannung zwischen unseren Politikern und eben Massenbewegungen. Und das müssen wir dann auch lösen, weil Black Lives Matter wird, glaube ich, nicht weggehen. Aber es ist, glaube ich, gerade unklar, wie sie sich weitergestalten wird mit einem Demokraten im Weißen Haus und nicht mit dem bösen Donald Trump.
Ich stimme total zu, dass grundsätzlich die Bewegungen in den letzten Jahren weniger tatsächlich auf Umsturz gegangen sind oder tatsächlich auf Rebellion, als das früher vielleicht der Fall war. Also Fridays for Future war ja in erster Linie dann von jungen Leuten, die gesagt haben, hier, hört auf die Wissenschaft. Und es war ein Appell an PolitikerInnen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Da wurde ja jetzt erstmal zwar System Change skandiert, aber es ging ja nicht ernsthaft darum, ein System zu verändern oder sozusagen zu stürzen und zu überwinden. Ich glaube, dass das gerade total zunimmt. Also wir sehen eben im Dannenröder Forst und so weiter und so fort, werden die tatsächlich auch militanteren Widerstände, auch tatsächlich radikalere Widerstände immer häufiger und erfolgreicher und können immer größeren Repressionen auch standhalten. Also da haben wir eine Folge zu gemacht. Ansonsten glaube ich, dass wir auch viel, viel mehr wieder gerade an dieses Narrativ andocken von zum Beispiel Occupy, so 99%, und auf der anderen Seite stehen eben die 1%. Und was machen die 99%? Sie organisieren Macht so und sie bauen selbst Macht auf. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen gerade, also ich habe von Konservativen in den letzten Wochen gehört, dass sie zum Beispiel im Dani lieber auf der Seite der Anarchistinnen stehen würden als auf der Seite der Polizei. Und dass sie auf jeden Fall die anarchistische Seite da befürworten wollen und unterstützen wollen, wo ich so dachte, was passiert hier? Ich glaube, dieses Narrativ und dieses Aufleben wieder auch antikapitalistischer Kritik und Bewegung, das ist gerade was total realistisch ist, wenn wir eben es schaffen, uns als Linke von diesen verstaubten Rhetoriken zu lösen, wenn wir es schaffen, neue auch Narrative zu etablieren, wenn wir es schaffen, wieder die Hoffnung drauf zu geben, dass Alternativen halt möglich ist und dass wir die Zukunft anders erkämpfen können. Ich glaube, das alles hängt total in der Luft und es ist realistischer als in den letzten Jahren. Es passiert gerade total viel. Also ich gehe aus diesem Jahr mit wahnsinnig viel Hoffnung, aber gleichzeitig steht natürlich immer im Raum, ob wir die Straßen zurückgewinnen können. Ich finde, also gerade auch für Proteste von unten oder eigentlich hauptsächlich da ist die Straße halt der zentrale Ort, wo wir uns kollektivieren können, wo wir uns organisieren können, wo wir Macht aufbauen können. Aber ich sehe eben, dass ganz viele Bewegungen, die auch und ganz viele Menschen, die in den letzten Jahren zwar aktiv waren, aber vielleicht immer darauf gehofft haben, die Politik wird es schon am Ende richten, dass die sich jetzt langsam abwenden. Und das wird immer so von den Institutionen selbst dann als wahnsinnigen Verlust gehandhabt. Aber ich glaube, so sehr ich dieses Narrativ der Krise als Chance zum Kotzen fand über die ganze Pandemiezeit, so sehr ist sie für die Linke gerade insofern eine Chance, dass Menschen Misstrauen aufbauen in die, die gerade Macht haben und dass sie zum Schluss kommen, vielleicht müssen wir die Macht selbst aufbauen. Und das ist eben da, wo wir einhaken können, wo mächtige soziale, wo mächtige linke Bewegungen, wo mächtige auch ökologische Bewegungen einhaken können und wo wir vielleicht auch wieder hinkriegen, einen Schulterschluss zwischen unterschiedlichen Aktionsformen hinzukriegen. Also sei das dann direkte Aktionen, sei das Demos, sei das Alternativen, die aufgebaut werden zum einem bestehenden System. All das liegt in der Luft. Die Frage ist, ob wir die Chance dieses Erkennens durch die Krise, die Chance auch der Wut, die hier gerade entsteht und die im Raum ist, ob wir die schaffen zu nutzen.
Ja, also ich glaube, das wächst alles aus der Machtlosigkeit heraus. Nur wir erleben im vergangenen Jahr, wer war auf der Straße? Ja, das waren so Reichsflaggen und Homöopathen. Also das war also auf einmal natürlich hauptsächlich aus Rücksicht. Wir wollen keine Viren da verbreiten. Waren wir nicht auf der Straße und dafür, ja, also meistens Leute, wenn sie nicht selbst sehr unangenehm waren, die überhaupt kein Problem hatten, nehmen extrem unangenehme Leute bis hin zu Nazis daneben zu stehen. Und dann erleben wir vielleicht auch, da kommen wir auch an die Grenzen von Social Media. Da war große Hoffnung drauf gesetzt, hey, wir können unsere eigenen so Dinge aufbauen und wir sind alle online und das macht irgendwie alles möglich. Nur man merkt, in einer Welt, wo es nur Social Media ist, wie im vergangenen Jahr, eigentlich ist extrem wenig möglich. Die Straße ist schon der Ort, die Öffentlichkeit, da zu sein und da miteinander, physisch miteinander zu sein, scheint viel mehr Kraft drinne zu haben, als nur online, wie wir waren, in dieser extrem so defensive, passive fast Haltung, weil da haben wir online recht wenig bewegen können. Also man könnte sagen, ja, Joe Biden hat die Wahl gewonnen, hauptsächlich mit Online-Werbung, aber das scheint wirklich nicht genug im Verhältnis zu dem, was wir momentan brauchen. Also wenn ihr Wünsche habt, was soll man machen, auch im realen Leben, schreibt sie auch mal drauf mit dem Hashtag #HubSafeFM oder bei uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf jede Anregung. Ah, und eine schreibt, schade, dass Ines hier ist. Sie muss leider Jacobin nochmal immer noch sehr schön da gestalten, aber die kommt bestimmt bald wieder und hat sehr kluge Dinge zu Gramsci zu sagen, die ich leider überhaupt nicht da kann ich mich dagegen messen.
Ich habe dieses Jahr einen Artikel für englischsprachiges Jacobin geschrieben über Wien eben nach dem Ersten Weltkrieg und was sie mit Gesundheitspolitik gemacht haben und war selber erstaunt, einfach was alles möglich war in einem Land, das einen Krieg verloren hat, mit einer riesigen Depression, wie viel Geld und wie viel Mittel sie investiert haben in gesundheitliche Projekte, zum Beispiel Kämpfe gegen Syphilis oder Rachitis und also Heime, Mutter-Kind-Heime haben sie damals so geheißen. Aber sie haben ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, 2% des nationalen Budgets haben sie für Bekämpfung von Syphilis gebraucht, in einer Zeit, wo sie stark verschuldet waren. Also wirklich extreme Mittel, extreme Ressourcen. Und am lustigsten ist, und ich meine, ich bin selber Literaturhistorikerin und versuche immer über die Geschichte irgendwas zu verstehen über unsere Gegenwart. Aber was mir am meisten Spaß bereitet hat, war eine Anekdote von einem Mediziner und Sozialpolitiker aus Wien, der dann nach Amerika gegangen ist, auf einen Kongress. Und der Amerikaner, also irgendein Politiker und Gesundheitspolitiker in New York, hat gemeint, er bewundert Österreich und Wien für all das, was sie geschaffen haben im sozialen Bereich und im Bereich der Medizin. Und der Tandler, also dieser Mediziner hat gemeint, dass was alles ja eigentlich möglich wäre in Amerika, in einem so reichen Land mit so vielen Mitteln, was da halt dann doch in Wien sozusagen eigentlich in Erfüllung gegangen ist. Und ich finde, das ist die Frage, die uns noch immer, die da noch immer steht, ist, wie wollen wir unsere Ressourcen, wie wollen wir unsere Mittel eigentlich benutzen? Und was ich gerade sehe in Amerika zum Beispiel, aber eigentlich global, ist, dass nicht nur unsere Politiker, aber auch unsere Gesetze sind mehr und mehr für Arbeitgeber, nicht Arbeitnehmer. Und im Moment zum Beispiel in Amerika wurde sehr viel Druck darauf gesetzt, dass Arbeitgeber geschützt werden, wenn sie zum Beispiel kranke Leute mit Corona in die Arbeit schicken oder dazu zwingen, die Arbeit zu gehen, wenn sie Symptome haben. Und das ist nicht nur bedauerlich, das ist ein Trend, das seit 1920 irgendwas da ist. Also wie die sozialen Bewegungen, die gehen nicht weg. Jede soziale Bewegung, jede soziale Errungenschaft bleibt da, glaube ich, aber fast so wie im Unbewussten eines sozialen Kollektivs. Also Occupy Wall Street hat sozusagen am Ende Occupy Wall Street nicht gelungen, Wall Street zu stürzen. Aber sie ist nicht weggegangen und wir haben aus dieser Bewegung irgendwas gelernt. Und so möchte ich nur sagen, die Zukunft ist wichtig, aber auch die Geschichte ist wichtig. Und wie wir sozusagen auf 2021 jetzt blicken, hat viel mit dem, was wir 2020 gelernt haben, zu tun. Insofern weiter, also Solidarität und so.
Und die Überbleibsel der Bewegung werden vielleicht immer wieder überlagert, aber weiter als das will ich mich an Gramsci auch nicht rantrauen. Von diesem ständigen Glauben, dass es ja besser auch gar nicht unbedingt geht. Also dass wir schon in der überlegenen Lebensform, im überlegenen System gerade leben und dass wir zwar Stellschrauben drehen müssen, na klar, aber im Großen und Ganzen die Herrschafts- und Produktionsverhältnisse, so wie sie sind, aufrechterhalten müssen, weil das schon die beste Lösung irgendwie für alle sein wird. Also ich glaube, dieser Glaube kehrt immer so zurück. Es ist so die trügerische Hoffnung, man müsste ja vielleicht doch nicht großartig rebellieren und irgendwie dann kommt wieder die Krise und klar wird, okay, vielleicht aber doch, ziemlich wahrscheinlich sogar doch. Und ich glaube, insofern, ja, müssen wir auch immer wieder gleichzeitig die Hoffnung zurückgewinnen, dass es eben Alternativen gibt. Und eine Alternative, die in der Corona-Krise, ich finde, ein leuchtendes Beispiel ist dafür, dass es jetzt schon Alternativen gibt und schon seit langer Zeit ein weiteres, ist die kooperative Mondragon in Spanien. Es gab jetzt, ich glaube, in der New York Times einen Bericht darüber, wie die Krise gemeistert haben im Verhältnis eben zu globaler Wirtschaft ansonsten so. Und die da haben eben einen Großteil der ArbeiterInnen Anteile an dem Unternehmen. Das ist also praktisch ArbeiterInnen geführt. Es gibt unterschiedlichste Unternehmen, die zu dieser Kooperative gehören. Wenn einzelne Unternehmen pleite gegangen sind, haben die schon in der Vergangenheit für die Leute, die darunter gelitten haben, an anderen Stellen eben Arbeitsplätze geschaffen. Und insofern sowas wie eine private Jobgarantie versucht zu modellieren. In der Corona-Krise haben sie jetzt eben kollektiv beschlossen, einen Lohncut um 5% zu machen und dann Leute auch in Kurzarbeit zu schicken oder auch in Quarantäne und eben dann Homeoffice vielleicht. Aber sie haben eben einfach nur Löhne um 5% gekürzt und das im kollektiven Entscheidungsprozess, um praktisch alle abzusichern und alle zu einem Maß abzusichern, wie es eben geht. Und dieser Artikel in der New York Times, der sehr lesenswert ist übrigens, endet dann mit diesem Satz einer Person, die bei Mondragon in einem der Unternehmen Angestellte ist und Arbeiterin ist. Und sie sagt, the cooperative system has given us peace of mind. Und dieses Statement des Peace of Mind und dieses Gefühl des Peace of Mind steht halt im krassen Kontrast zu der Wut, der Angst, dem Alleingelassensein, der Verzweiflung, die viele gerade umtreibt. Und Mondragon wurde so oft totgeschrieben und so oft totgeredet und es hieß so oft, das geht nicht und die müssen sich irgendwann diesem kapitalistischen Weltmarkt beugen und man kann nicht ein kooperatives System in einer weltweiten Konkurrenz am Laufen halten, wenn man sich Profit unterwerfen muss etc. Und es geht. Und sie handhaben die Krise eben anders. Also die Alternativen sind schon da und für radikale Alternativen lässt es sich auch immer wieder kämpfen. Es gibt zig Beispiele dafür, wo Menschen Macht organisieren. Es gibt zig Beispiele für Menschen, wo die organisierte Macht und für Orte, wo die organisierte Macht bestehen bleibt. Der einzige Schritt, der uns davon trennt, ist tatsächlich jedes Mal weiter Macht aufzubauen. Und 2021 finde ich tatsächlich, und da schließen wir vielleicht den Kreis wieder zu dem Eingangsdings, was du gesagt hast, Steve, zu der Straße. Es ist ein bisschen abhängig davon, ob wir endlich wieder aus dem Internet rauskommen und auf die Straße. Aber wir können in jedem Fall anfangen, uns zu organisieren oder damit weitermachen. Davon bin ich überzeugt.
Ja, eigentlich sind die Genossenschaften, ich habe so ein paar Studien von, ich glaube, Democracy Collaborative Collective in Amerika, die sind sehr dahinter mit solchen Modellen. Also die langfristig, die machen viel bessere Entscheidungen, sie sind betriebswirtschaftlich eigentlich besser aufgestellt. Und vor allem, du wählst deinen Boss. du, also ich rede, ich kann das Wort Arbeitgeber, kann ich, also das ist, ich finde so eine Perversierung der Sprache, dass also Arbeitnehmer und Geber ist so, das scheint wie tief, also wie tief wir gesunken sind, dass wir sind Arbeiter und Bosse. Aber bei der Genossenschaft, da wählst du den eigenen Boss und du entscheidest mit, okay, es geht uns gerade wirtschaftlich schlecht, also okay, gemeinsam beschließen wir eine Kürzung um 5%, aber dass die Menschen an der Macht kommen, weil, also vor allem im Westen, für viele Menschen hier, also es geht nicht darum, dass wir unbedingt mehr Dinge wollen. Ne? Also das war vielleicht vor 50 Jahren, Waschmaschine zu haben, war wirklich cool, aber heutzutage, die meisten Menschen, also mittlerweile so ein Netflix-Abo ist wichtiger als 2000 DVDs, was man früher hatte. Man will eigentlich mehr teilnehmen, also Dinge schenken. Ich merke auch zu Weihnachten, was willst du zu Weihnachten? Socks? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich will. Also wir haben tatsächlich oft, also die Wünsche, die wir haben, sind vielmehr die Wünsche, Dinge zu erfahren, zu erleben, auch mit daran teilnehmen zu können, mitgestalten zu können. Das scheint viel kreativer, viel erfüllender zu sein als noch weitere Dinge. Also dieser Konsumrausch des 20. Jahrhunderts ist, finde ich, in Westeuropa, also da sind natürlich viele Leute, die einfach nicht genug Dinge haben. Es sind Menschen, die nicht genug zu essen haben oder Menschen, die kein Obdach haben. Und das ist eine Obszönität. Aber wir haben genug, dass alle Menschen eigentlich ein dezentes Leben führen könnten. Das Problem ist nicht, dass wir nicht genug haben. Das Problem ist die Verteilung der Dinge, die wir haben und dass wir ein pervertiertes System haben, die auch Leute dazu ermutigt, irgendwie 100-Meter-Yachten zu kaufen, was wirklich niemandem gefallen hat. Dann musst du dann direkt eine Mannschaft anstellen, die das scheiß Yacht für dich segeln oder so. Also das ist das Problem. Also wie wir kommen an Macht, an Teilhabe, an eine Sprache und die Menschen wollen eine Stimme haben. Und das ist vielleicht, dann geht es dann drüber hinaus, nicht nur auf die Straße zu kommen, aber auch unsere eigenen Demokratien vorzuleben und zusammen zu gestalten. Und das ist nicht einfach. Na, Occupy hat sehr viel in dieser Art da versucht, nicht nur ein Protest zu sein, sondern auch ein Forum zu sein, weil alle Mitspracherecht haben. Aber daran müssen wir arbeiten. Und ich finde natürlich vor allem Dinge, wo man genossenschaftlich arbeitet, das ist oft ein bisschen von den Gewerkschaften vernachlässigt, aber auch eigene Gewerkschaften, wo man das Gefühl hat, das ist meine Gewerkschaft. Ich bin nicht nur irgendwelche blöde Fahnenträger für die Funktionäre da oben, sondern das ist meine Gewerkschaft oder das ist meine Partei. Ich gestalte mit. Das sind die Dinge, die uns so sehr fehlen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass alles, was kommt, alle soziale Bewegungen, alle Proteste kommen, das ist unser Ding. Wir gestalten endlich unser Leben in einer Welt, die schon sonst so pervers abdriftet und in die falsche Richtung.
Also ihr habt es jetzt hier gehört, die Zukunft gehört uns. Wir müssen aktiv daran arbeiten, dass wir eine bessere Welt schaffen und das werden wir machen 2021. Damit möchte ich uns langsam auf ein Ende steuern. Wir haben viel besprochen heute. Wir haben über die USA ein bisschen geredet, über Black Lives Matter, Corona, Impfstoff, Straße, Protest, Deutschland, Klimarevolution und so weiter. Und ganz ja, persönlich, ich wünsche euch allen einen sehr guten Rutsch in das neue Jahr. Es war ein schwieriges Jahr. Es war ein Jahr, wo man gesehen hat, was sich ja eigentlich alles ändern kann. Da möchte ich Žižek schon eigentlich zustimmen, dass er da irgendwas sieht, ein Moment vielleicht der Möglichkeit oder Veränderung. Und hoffentlich werden wir das zusammen machen können über halb10.fm. Bitte haltet uns in euren Gedanken, abonniert Jacobin, lest viel, schreibt miteinander, teilt miteinander und so weiter und so fort. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank, Franzi und Steve, für diese wunderschöne Diskussion.
Dankeschön. Allen einen guten Rutsch. Wir sehen uns in 2021.
Jonas schreibt noch, es liegt Revolution in der Luft, das hat er heute Abend gebraucht. Bis 2021.
Wir werden sehen. Seid gut zueinander. Wir haben Jonas, wir haben dich sehr lieb.
Guten Rutsch.